Soweit wir wollen noch danken. Herr, das ist dein Leben, so wie wir es hier gehört haben. Und es ist ein Leben, das sich so radikal, so total von unserem Leben unterscheidet. Du hast jeden Tag so gelebt, wie der Vater es wollte, bis in die kleinsten Dinge hinein. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir deinen Geist in uns haben, sodass du uns die Möglichkeit gibst, das auch zu tun. Leben mit dem Vater, leben mit dir. Uns führen zu lassen bis in die alltäglichen kleinen Dinge hinein. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch heute Abend unter uns bist, dass du uns segnest, dass du in der Weise zu uns sprichst, Herr, dass das, was wir hören, dass das wirklich mit unserem Leben zu tun hat und dass wir das umsetzen können und dass das Frucht bringt. Und dass wir uns auch in späteren Augenblicken unseres Lebens noch erinnern. Du kannst das schenken und du weißt ganz besonders, wo wir in besonderer Weise jetzt bereit sein dürfen, um angesprochen werden von dir. Danke, Herr, dass du ein aufrichtiges Gebet erhörst. Danke, Herr, dass du tatsächlich in unserer Mitte bist. Und danke, Herr, dass du jetzt in ganz besonderer Weise auch mit denen unter uns bist, Herr, die ein heimliches Seufzen haben. Wir freuen uns, Herr, an deiner Gegenwart. Amen.
Nun darf ich Sie zunächst recht herzlich von dieser Stelle aus grüßen. Ich freue mich, dass ich wieder hier zwei Dienste tun darf, gerade auch in dieser prophetischen Konferenz. Und es ist mir ein Anliegen, dass das Wort Gottes in dieser dunklen Zeit uns ein Licht ist auf dem Wege, eine Lampe, wie es Petrus auch zum Ausdruck bringt. Wir haben zwei Verse von unserem Bruder Konrad Straub vernommen aus Hebräer Kapitel 12. Und da geht es mir besonders um den zweiten Vers. Den habe ich auch zum Mittelpunkt dieses Themas gemacht. Aufsehen auf Jesum. Und dann ist das Entscheidende, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. In dem ersten Teil möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wer ist dieser Jesus, dieser Herr, auf den wir blicken sollen. Und wie kann er Anfänger und Vollender des Glaubens sein? Das beziehe ich einmal auf ihn selbst und zweitens auf uns und die Gemeinde, sodass deutlich wird, der in uns angefangen hat, das gute Werk. Er wird es nicht liegen lassen, sondern er wird es vollführen bis auf den Tag seines Kommens. Über Jesus, über den Christus der Bibel gibt es viele Auslegungen, je nach der Vorstellung, manchmal sogar nach der Fantasie. Ich habe als Pädagoge oft in Religionsstunden auch diese Frage behandelt gehört und dann sollten die Kinder diesen Gott mal malen. Das war schon etwas schwierig. Das können wir gar nicht. Gott den Vater schon gar nicht, den nie jemand gesehen hat. Und auch von Jesus haben wir Gott sei Dank keine überlieferte Fotografie. Ich bin dankbar. Und wo die Menschen das versuchen, auch in Kruzifixen, ist das eigentlich gar nicht statthaft. Oder meinen Sie doch, wir sollen uns kein Bildnis machen. Darum die Frage, wer ist er? Das kann uns nur durch sein Wort und durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Ich werde einige Aspekte aus Kolosser 1 von Vers 14 an darstellen. Da heißt es ja, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung oder die Befreiung von den Sünden. Und dann als erste Aussage, er ist das Bild oder das Abbild des unsichtbaren Gottes. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Da geht es nicht um das Bildliche, sondern um eine innere geistliche Offenbarung, um eine geistliche Schau. Darum bittet auch Paulus in Epheser 1 in dem Gemeindegebet. Nicht, dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen, ihn zu schauen. Und im gleichen Vers heißt es dann, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Kein Geschöpf, aber der Erstgeborene. Der Sohn Gottes, wie es auch im Psalm 2 heißt. Und damit hat Gott sich geoffenbart in seinem Sohn und durch seinen Sohn. Dann wird deutlich, durch ihn ist das ganze All geschaffen. So heißt es eigentlich vom Urtext her, nicht nur alle Dinge, ja. Die in den Himmel und auf der Erde, die Unsichtbaren und Unsichtbaren sind. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Dieses alles oder alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Da fragen manche, war denn nicht Gott der Schöpfer Himmels und der Erde? Er ist der Ursächer, ja. Aber als Gott sprach, es werde, da hat der Sohn das Wort Gottes, das ins Leben gerufen, was der Vater wollte. Darum ist er der Schöpfer, der Erhalter und das Ziel des ganzen Universums, so lateinisch, oder des ganzen Alls. Tapanta heißt das All im Griechischen. Alles auch, das Sichtbare, das Unsichtbare. Und wie gut das zu wissen, auch die Thronen und Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Das alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und da ist selbst auch der Widerwirker, der Diabolos, mit gemeint. Nicht, dass durch das Böse irgendwie aus Gott heraus der entstanden wäre, nein. Aber er ist der, der letztlich über allem wacht und der nichts außer Kontrolle passieren lässt. Er ist vor allen und alle Dinge, nochmal, oder das All, das besteht aus ihm und wird auch dann zusammengehalten. Und jetzt das Wunderbare, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wir sind keine Organisation, Denomination in dem üblichen Sinne, sondern ein lebendiger Organismus, wo Christus das Haupt ist. Mit ihm Verbindung zu haben, von ihm geleitet zu werden, ist etwas Wunderbares. Auch teilzuhaben an seiner Auferstehungskraft, das macht uns Mut. Das ist dieser Jesus Christus. Ja, er ist der Anfang, der Erstgeborene auch aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Er ist der, der den Tod besiegt hat durch seinen Tod. Und das ist doch etwas Wunderbares. Gibt es das in einer anderen Religion? Ich erinnere nochmal an so manche kuriosen Lehren, etwa die Wiederbringung in dem Sinne, dass wir wieder verkörpert werden. Ich hatte einen Dienst in Siegen-Weinau und auf der Rückfahrt von Frankfurt nach Stuttgart saß ich mit einem Anthroposophen zusammen. Die glauben das ja auch. Dann hat er erstmal erzählt, er kam von einer Veranstaltung der Christengemeinde, ich habe hingehört, und dann ging es um die Reinkarnation. Und da habe ich ihm nur bezeugt, ich weiß, wenn ich hier aus diesem Leben scheide, ja, bin ich bei Christus. Und dann werde ich nicht mal in irgendeiner anderen Gestalt hier erscheinen. Da gibt es ja so kuriose Dinge. Möchten Sie als Regenwurm mal wieder hier erscheinen? Ich nicht. Das ist nur ein Beispiel. Hier geht es um den Christus, der den Tod überwunden hat. Es ist der auferstandene Herr. Und durch diesen Christus haben wir ein Zeugnis in seinem Wort, vor allen Dingen in den Briefen. Und es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles zu versöhnen oder das ganze All, in dem er Frieden gemacht hat durch sein Blut, durch das Blut des Kreuzes. Durch ihn ist das geschehen. Es seien die Dinge auf der Erde oder in den Himmeln. Eine wunderbare Aussage. Das ist unser Herr. Der Todesüberwinder, der Sieger von Golgatha, er sitzt zur Rechten des Vaters. Mit dem haben wir es zu tun. Und wie er nun den Anfang des Glaubens und auch die Fortführung bewirkt hat, das möchte ich aus einer anderen Stelle, nämlich Philipper Kapitel 2 von Vers 5 an darstellen. Da heißt zunächst, dass diese Gesinnung auch, die in Christus war, in uns sein soll. Und jetzt kommt das Zeugnis, er, da er in Gestalt Gottes war, hat er es nicht für einen Raub erachtet, Gott gleich zu sein. Das ist also eine erste Aussage, wie dieser erhöhte Christus, der beim Vater war, nun diese Herrlichkeit verließ. Und dann werden 7 Stufen genannt, 7 Stufen hinab. Ich werde nachher noch bei der Entrückung 7 Stufen hinauf für uns auch aufzeigen. Das sind wunderbare Parallelen. Da fing es also an im Innersten. Er hat also diese Herrlichkeit nicht krampfhaft, nicht wie ein Raub festgehalten, sondern er hat sich selbst zu nichts gemacht, nahm Knechtsgestalt an, ist die dritte Aussage, und ist in der Gleichheit der Menschen erschienen, also ein Mensch mit Fleisch und Blut. Er kennt also all unsere Nöte, Schwierigkeiten und Probleme. Er hat sich in dieser Gestalt wie ein Mensch, also als Mensch erniedrigt und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist ein Weg, ich denke, so tief hinab aus einer solchen Höhe ist niemand gestiegen. Das ist die Grundlage des Glaubens. Und wir dürfen sagen, diesen Weg ist auch unser Herr aufgrund des Glaubens gegangen. Was war das für ein Schritt, Mensch zu werden? Im Schoß der Maria getragen, dann geboren zu werden. Ich denke, wir können uns das gar nicht vorstellen, was für eine Erniedrigung das war, was dieser Herr auf sich genommen hat. Und insofern ist er den Glaubensweg gegangen und ist den Weg ans Kreuz gegangen. Gehörte dazu Glaube? Wegsehen von allem Sichtbaren. Wegsehen von all dem, was ihn umgab und was ihn an tiefsten Leiden betraf. Das hat kein Mensch je gelitten, konnte auch keiner. Und dann kamen eben neben diesen körperlichen Leiden auch, denke ich, die ganzen seelischen, geistigen hinzu, denn er trug unsere Leiden. Ja, er hat alles auf sich genommen, was an Schuld und Sünde in der Welt war. Ganz gewaltig. Das war unser Herr. Er hat sein Leben dahin gegeben. Jetzt bringe ich gleich mal wieder einen Kontrastvergleich ein. Einige kennen das schon von meinen Predigten her. Im Gegensatz zu Mohammed, dem Begründer des Islams, ja, hat der Herr sein Leben dahin gegeben, sein Blut vergossen für andere zur Errettung und zur Erlösung. Und Mohammed hat das Blut der anderen vergossen. Wie viele Menschen durch ihn und durch den Islam schon umgekommen sind, das erfahren wir ja immer wieder. Merken Sie, das ist eine Verdrehung und die kommt nur zustande, das sage ich ganz bewusst hier, durch den Lügner und Mörder von Anfang an. Und das ist der Teufel. Ja? Durch den kommt das. Und da dürfen wir uns jetzt hier gerade schon auch nach meinen bisherigen Ausführungen etwas merken. Bei den wahren Glaubenden, und Christus hat uns das vorgelebt, ja, geht's erst hinab und dann hinauf. Bei Satan, und das hat er ja selber, der sich als Engel des Lichts verstellt hat und Fürst und Gott dieser Welt genannt, immer wieder praktiziert. Ihr werdet sein wie Gott, er wollte sein wie Gott. Erst hinauf, und dann aber ein jäher Absturz, wenn er am Ende dieses Äons zunächst einmal gebunden sein wird und später auch in den Feuersee kommt. Also genau umgekehrt, nicht jetzt hier in Macht und Herrlichkeit, nicht erst hinauf, gewaltiges Inszenieren, nein, hier hinab und dann hinauf. Darf ich noch einen Vergleich anwenden? Wie war das bei dem Weltjugendtag der Katholiken in Köln? Ist der Jesus auch so bejubelt worden? Einmal ja, als der Einzug nach Jerusalem. Aber dieselben haben hinterher geschrien, Kreuze gehen. Keine Staatsoberhäupter, die dann dabei waren. Merken wir, was total anderes. Ihr lieben Geschwister, wir brauchen heute einen klaren Blick. Darum ist es so wichtig, nicht, dass wir immer wieder wissen, wer ist der Herr? Wie hat er den Glauben angefangen? Der Glaube, der nicht primär schaut, sondern Gott vertraut, allerdings in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Das ist eine wunderbare Botschaft, die wir hier lernen dürfen. Und genau dadurch hat er etwas erwirkt, Vers 10, Philipper 2, dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen wird, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und alle Frommen bekennen, was steht da? Ich provoziere mal bloß, jede Zunge. Wenn da jede Zunge steht, ist das so? Ja. Und zwar, manche sagen dann zwangshaft, ja. Nein, dass Jesus Christus der Herr ist zur Verherrlichung Gottes, das wird einmal sein. Darauf freue ich mich. Weil der Christus am Kreuz bereits die Versöhnung geschaffen hat. Natürlich muss der Mensch sie annehmen, im Glauben, das, was der Herr gewirkt hat, auch ganz persönlich erfahren. Das ist dann aber ein weiterer Aspekt. Und wie ist nun dieser Herr, jetzt haben wir auf ihn geschaut, für uns auch der Anfänger und Vollender? Er hat also, das haben wir schon gehört, das Heil am Kreuz auf Golgatha erwirkt. Und zwar so, dass wir nun glauben dürfen. Mit dem Wort Glauben wird ja auch so im Sprachgebrauch manches beschrieben, was nicht biblisch klar ist. Ich habe mal ein Gespräch eines Vaters mit einem Jungen angehört. Und dann wollte der Vater eine bestimmte Antwort haben. Da sagt der Junge, ja, ich glaube. Und da fuhr der dem aber über dem, was heißt hier Glauben? Ich will genau wissen, was Sache ist. Ne? Ist das bei uns auch so? Der Glaube nach Hebräer 11, Vers 1 ist eine Gewissheit. Eine Gewissheit allerdings von Dingen, die man nicht sieht. Das kann man nicht rein rational oder nur emotional, also im Gefühl, fassen. Das muss der Herr uns innerlich aufschließen. Darum aus Römer 8, die ersten vier Verse, die uns ja allen bekannt sind. Es ist jetzt kein Verdammungsurteil für die, die in Christo Jesu sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches in der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geiste wandeln. Darauf werde ich morgen auch nochmal eingehen. Also durch sein Leiden und Sterben und durch die Auferweckung Jesu aus den Toten, durch seine Intronisierung, er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters, hat er für uns ein völliges Heil gewirkt. Wohl dem, der das glauben kann. Das muss uns aber auch der Geist Gottes innerlich aufschließen. Wir sind zugleich, als Jesus starb, mitgestorben. Nach Römer 6, mitgekreuzigt, mitbegraben, aber auch mit auferweckt und nach Epheser 2, Vers 6, schon versetzt in die himmlischen Örter. Und jetzt lese ich die Stelle aus Kolosser 3, wo es dann heißt, dass wir dort oben schon sitzen, mitversetzt sind. Das ist ja eine Stelle, die ich auch angegeben habe. Eine wunderbare Stelle, die uns das deutlich macht, was wir heute schon im Glauben fassen dürfen. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Das ist Kolosser 3, Vers 1, ja. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werden wir auch mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Ach, das sind so gewaltige Aussagen, Verse von einem Inhalt, dessen Tragweite wir gar nicht mit dem Verstand fassen können. Aber der Herr möchte uns das aufschließen. Also wir sind bereits mitversetzt, dort droben ist unser Politeuma, unsere Heimat, und da ist eigentlich unsere Politik zu Hause, nicht auf dieser Erde. Die Christen wollen viel Politik machen hier. Unsere ist droben, das heißt nicht, dass wir nicht in der Gesellschaft hier und da auch Funktionen ausüben können. Aber das Entscheidende ist, dass wir herausgelöst werden aus diesem gegenwärtigen bösen Äon. Mit Christus auferweckt schon. Dort ist, Luther hat übersetzt, unsere Heimat oder andere sagen Wandel, wo Christus zu Rechten Gottes ist. Das ist eine Himmelssphäre, die über das Sichtbare weit hinausgeht, auch über das, was die Thronhimmel anlangt, noch hinausgeht. Was Johannes zum Beispiel in der Offenbarung sieht, ja, diesen Gerichtsthron, das ist nochmal eine andere himmlische Sphäre. Dieses hier, wo Paulus hinschaute, ja, ist eigentlich unaussprechlich. Als er das gesehen hat, der Paulus, konnte er nicht darüber reden. Der Johannes konnte das noch beschreiben. Das sind wunderbare Zusammenhänge. Dort droben dürfen wir sein, denn wir sind gestorben, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Eine wunderbare Verborgenheit oder auch eine Bergung, die wir haben dürfen. Mit Christus, in Christus und dann in Gott. Es ist so wunderbar herrlich. Das möchte Gott Ihnen aufschließen. Beten Sie darum, dass wir dafür erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Und dann können wir, das werde ich nachher dann ausführen, ja, auch sinnen und trachten nach dem, was da droben ist. Sonst ist das nicht möglich. Also ich denke, dass der Herr auf diese Art und Weise für uns den Glauben bewirkt hat. Er hat die Grundlagen geschaffen und nun muss das, was der Herr an Heilstatsachen erwirkt hat, in unserem Leben wirksam werden und Konsequenzen haben. Dazu lese ich aus Epheser Kapitel 1, Vers 3 auch noch einige Stellen, und zwar die wunderbare, herrliche Stellung der Gemeinde in Christus und im Vater beinhaltet. Ja. Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Da steht wieder eigentlich epuraneu, also über den Himmelssphären, die wir so wahrnehmen können, weit darüber hinaus. Denn er hat uns auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm. Das ist die erste wichtige Aussage. Nicht wir sind die, die den Glauben begonnen haben, sondern Christus hat uns erwählt, schon vor Grundlegung der Welt. Und dann hat er uns berufen, und die er berufen hat, die ruft er dann auch. Dann hören wir seinen Ruf und können auch Ja sagen. Ich möchte immer wieder deutlich machen, dass zuerst an Gott, an seiner Offenbarung liegt, an seiner Auswahl, an der Berufung. Und da hat er uns zuvor bestimmt, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also zur Sohnschaft bestimmt. Und damit, das kommt nachher auch, zum Erbe gesetzt. Freuen Sie sich darauf. Ist ein bisschen mehr, als wenn man so im Lotto 1 Million gewinnt, ja. Ich hoffe nicht, dass Sie da anfangen zu tippen. Das ist ein herrlicher Reichtum dort, den der Vater für uns bereit hat. Damit wir aber sein zum Preise seiner Herrlichkeit nach der Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung, oder das heißt eigentlich die Befreiung, ja, von den Sünden. Nach dem Reichtum seiner Gnade. So unausschöpflich ist diese Gnade. Das können wir nicht ermessen. Wir können sie nicht ausschöpfen. Und er hat diese Gnade gegen uns reichlich überströmen lassen in aller Weisheit und Kenntnis und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Ja, das sind so mächtige Aussagen, so inhaltsträchtig, darüber könnte man ein paar Seminare machen. Aber in diesem Zusammenhang soll uns das deutlich werden. Was dieser große Gott an Reichtum, Macht und Herrlichkeit besitzt, will er uns vermitteln. Und insofern schenkt er uns das und wir dürfen da ahnen durch den Glauben, was dieser Herr für uns bereit hat. Wir sind, heißt es ja dann nachher, zum Erbteil gelangt, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens. Und nochmal, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sein, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Wie oft kommt da Herrlichkeit vor, ja? Sind jetzt die Frauen, wenn ich dauernd von Herrlichkeit spreche, innerlich etwas beunruhigt? Ich sage das mal, weil, als ich noch im Dienst war, einige kennen das schön, die mögen weghören. Ja, ich mit einem Institut zu tun hatte, da war diese Feministin, Elga Sorge hat sie sich später genannt, ne, tätig. Die hieß früher Helga. Die hat das Haar aus dem Vornamen rausnehmen lassen, weil sie nicht an Herr und Herrschaft erinnert werden wollte. Ne? Also da stimmt's nicht ganz. Ne? Also wenn ich von Herrlichkeit rede, sind die Frauen natürlich mitgemeint. Ne? Es wäre doch Unsinn, wenn wir dauernd jetzt noch von Fraulichkeit reden sollten. Sie verstehen das. Wer den herrlichen Reichtum in Christus erkennt, der lässt sich durch diese modernen Dinge nicht umwerfen. Auch durch diese modernen Übersetzungen, Feministin, wo da nicht Geist, sondern Geistin steht. Sie kennen das alles, aber vergessen Sie das wieder. Es sind nur ein paar Hinweise darauf, wie der Feind alles versucht, diese Herrlichkeit in Christus irgendwie zu verdrängen, zu beseitigen. Und dann steht da noch etwas von dem Geheimnis seines Willens. Ihr lieben Geschwister, wenn manche die herrlichen Endziele, die wir Gott sei Dank verkündigen dürfen, wie wir es gehört haben, dass einmal alle Knie sich beugen vor dem Vater nicht fassen können, hängt das damit zusammen, dass das Geheimnis des Willens entweder nicht geoffenbart ist oder man das nicht erbeten hat. Es ist ein Geheimnis, das fassen nicht alle. Ein Geheimnis muss enthüllt werden. Ich darf dieses Geheimnis von Gott her als geoffenbart erkennen und demzufolge auch glauben. So, das sind einige dieser wunderbaren Grundlagen. Der Herr hat sie gewirkt, in dem Sinne, dass dieser gewaltige Herr, von dem wir gehört haben in Kolosser 1, nun auch selbst den Glauben für sich am Anfang, als er hinabstieg, bewirkt hat und vertrauen durfte und dass er diesen wunderbaren Glauben auch uns vermittelt. Ich möchte einige Glaubensstellen nun nochmal nennen. Römer 10, Vers 17, da heißt es, der Glaube kommt aus der Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also wenn wir hier Gottes Wort auch in Verbindung mit dem Geist bringen, wird Glaube geweckt. Paulus sagt den Thessalonichern im 1. Kapitel Vers 4 und 5, dass das Wort dort bei ihnen gewirkt hat. Nicht allein das Wort, sondern auch in Kraft im Heiligen Geist, und das schenkt große Gewissheit. Also der Glaube, der uns geschenkt ist, ist eine Gewissheit. Sind nicht Dinge, die wir dauernd veranschaulichen müssen, können wir gar nicht. Glaubensgemäßes muss übrigens durch das Wort Gottes verkündigt werden. Und alle modernen Methoden, ja, das irgendwie zu unterstützen, mit Anspielen, Theatern und Pantomime, bringt nichts. Geistliches kann nur durch geistliche Mittel ausgewirkt werden. Ich weiß, das wollen nicht alle gern hören, aber ich muss es um der Wahrheit willen sagen. Hat der Jesus eigentlich irgendwo oder die Apostel mal, als die anderen nicht zum Glauben kamen, gesagt, so jetzt müssen wir mal eine Band herholen. Ne? Er sagte mal seinen Zuhörern im Blick auf das Blut, nicht wer nicht mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, ja, der hat keinen Teil an mir. Und da geht ja ein größerer Teil der Zuhörer weg. Wollten sie nicht hören. Da hat er nicht gesagt, bleib doch mal hier, jetzt diskutieren wir mal und einen Augenblick, ja, ich hole jetzt eine Band, dass wir erstmal ein bisschen emotional aufgeheizt werden, ne, und dann können wir mal weitersprechen. Macht er ja doch nicht. Ich weiß, ich provoziere etwas. Aber es muss uns dabei deutlich werden, nicht? Der Herr hat oft auch durch dieses Wort Scheidung gewirkt. Das ist der Glaube. Durch die Verkündigung, durch das Wort Gottes. 1. Korinther 2, Vers 5. Auf dass euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und er sagt sogar selber in dem Zusammenhang, dass er gar nicht, ich sage es mit meinen Worten, rhetorisch ankommen will. Gewiss müssen wir nicht das Gegenteil machen. Wenn ich jetzt hier sprechen würde, ja, dass sie bald einschlafen, ist das auch nicht richtig. Aber es muss der Geist Gottes wirken. Und was bleibt? Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube, solange wir leben, wir sind noch im Glaubensbereich. Erst wenn wir zum Schauen kommen, werden wir ihn sehen, wirklich wie er ist. Aber so weit ist es noch nicht. Jetzt geht es um den biblischen Glauben. Galater 5. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Also die Beschneidung, Gesetz auf der Basis oder die aus den Nationen. Und 1. Johannes 5, Vers 1. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Und das ist letztlich nicht unser Glaube, sondern der Glaube des Christus in uns. Das sind einige Glaubensperspektiven. Lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wie geschieht das nun praktisch immer wieder? Es gibt in der Bibel immer wieder Hinweise, wie das konkret auch geschehen muss. Aus dem Hebräerbrief 10 bis 22, jetzt Entschuldigung, 10 Vers 22 sage ich jetzt einige Aspekte. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen, los vom bösen Gewissen, gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Also im Glauben dürfen wir Zutritt haben, Zutritt zu Gott, dem Vater. Da, wo Jesus Christus ist und wo wir schon hinversetzt sind, das muss aber auch immer wieder geschehen. Oder was ich in Kolosser 3 zum Ausdruck brachte, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir müssen also etwas Besseres haben, etwas Herrlicheres. Dann können wir die Dinge dieser Welt lassen, sonst wird alles Krampf. Mit wahrhaftigem Herzen. Das ist ganz entscheidend, dass wir an den glauben, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er selber ist die Wahrheit. Und da haben wir auch noch einige Aussagen zu diesem Jesus. Ne? Er hat auch noch gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Da gibt es eigentlich gar keine Alternative. Ja? Wenn das, was der Herr da gesagt hat, so ist, dann können wir nur die Konsequenz ziehen. Wenn nicht, nützt alles Christsein nichts. Dann in vollkommenem Glauben. Es gibt also auch einen vollkommenen, einen fortgeschrittenen Glauben. In Hebräer 5, in den Versen 12 und 13, da wird ja unterschieden zwischen denen, die immer nur Milchspeise kriegen. Die bleiben unmündig, bleiben Kinder und haben letztlich keinen Durchblick, wissen nicht zu unterscheiden, was gut oder böse ist. Oder auch in Epheser Kapitel 4 sagt der Apostel Paulus, dass wir uns nicht von allerlei Winterlehre hin und her bewegen lassen. Nicht? Die Unmündigen werden dauernd von allerlei Sensationen und neuen Lehren hin und her bewegt. Nein, wir sollen gewurzelt und gegründet sein. In vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen, das heißt also, dass wir durch das Blut Jesu Christi gereinigt sind, los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser, und das Wasser ist das Wasserbad des Wortes, das dürfen wir fassen, und so haben wir immer wieder im Glauben den Zutritt. Den Zutritt zu Gott und damit dieser letzte Aspekt, Aufsehen. Die Blickrichtung ist also entscheidend. Ich will ein paar Falsche nennen. Es hat natürlich jede Blickrichtung immer was Gutes, das ist klar. Aber jetzt im Glaubensbereich. Der Blick zurück. Alte Menschen, wenn sie keine lebendige Hoffnung haben, leben meistens in der Vergangenheit. Ich habe oft mit älteren Menschen gesprochen, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Sicher, man darf sich mal erinnern, ich habe bei mir am Ort einen gleichaltrigen Bekannten. Er ist gottesfürchtig, seine Frau kommt in die Gemeinschaft. Deswegen gehe ich auch immer wieder hin, wir haben manche Gespräche. Ja, er spricht gern von der Vergangenheit. Wir haben vieles gemeinsam. Den gleichen Vornamen, gleichen Jahrgang, waren im Krieg noch bei der Marine und so manches. Nicht? Da lässt sich gut drüber sprechen, wie er aus der Gefangenschaft kam oder wie ich das erlebt habe, das darf man auch mal tun. Aber die ewig Gestrigen, das ist nicht das, was hier gemeint ist. Ja? Es gibt einen Blick zurück nach Psalm 103. Den dürfen, ja sollen wir praktizieren, ne? Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen herrlichen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Jetzt vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist die Grundlage aber des Heils, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Das nächste, das ist der Blick ringsum. Ich denke, dass keiner frei ist von diesem Blick, auch im Sinne einer Faszination. Sicher, wir gehen durchs Leben. Wenn ich im Auto sitze, bin hierher gefahren durch Stuttgart, da muss ich ständig aufpassen. Gucken, kommt was von links oder rechts. Muss man schon hellwach sein. Und der Praxis des Lebens in vielen Dingen. Aber wenn wir uns prägen lassen durch das, was ständig durch die fünf Sinne eingeht, dann trübt das den Glauben. Wer ständig vorm Fernseher sitzt, wird so berieselt, dass er die Stimme Gottes nicht mehr hören kann. Und sehen, das ist genau, ich komme morgen nochmal darauf zu sprechen, die Taktik des Feindes, über die Medien uns so zu beeinflussen, dass wir immer den Blick nur horizontal haben auf das, was ringsum geschieht. Nicht? Und durch die Medien ist ja das, was weit ab irgendwo passiert, ganz nah. Ich habe das jetzt in den Nachrichten ja gesehen, wie schaurig das ist mit diesem, Sie haben sicher hier auch davon gehört, schlimmen Erdbeben dort im Kaschmir-Bereich, ja, Pakistan, Indien in dem Grenzgebiet. Wir sollen unser Auge nicht verschließen vor solchen Dingen und wir verspüren, nicht, das sind so irgendwie die Anfang der Wehen oder was an Flutkatastrophen da passiert in New Orleans, da in Amerika oder durch andere gewaltige Wirbelstürme. Nur sollen wir nicht von diesen Dingen erdrückt werden. Ich muss auch sagen, wenn ich auch in seelsorgerlichen Gespräch oder hier oder da so manche Horrorgeschichten erfahre, ja, muss ich mich bewusst losreißen, um den Blick wieder nach oben frei zu bekommen. Der Blick ringsum, das war die zweite Blickrichtung, muss also glaubensmäßig behandelt werden. Dann gibt es den Blick der Optimisten nach vorn. Das haben uns die Politiker schon alles versprochen. Jetzt kommt das endlich, was wir, wenn man dem Programm glaubt, ja, nun durchsetzen werden. So sagen viele. Nein. Sicher, wir wollen das alles ernst nehmen. Wir sollen ja nicht planungslos durchs Leben gehen. Wir brauchen gewisse Ordnungen, auch Planungen. Aber wenn man das ständig macht, den Blick auf vorn, dann können die Sorgen uns erdrücken. Ich sage, es ist mir nicht gleichgültig, wenn ich an meine Kinder oder Enkelkinder denke, was auf sie noch zukommt. Wenn jetzt schon solche Katastrophen sind, ich habe fortlaufend jetzt in der Offenbarung wieder gelesen, nicht, was da mit den Zorneschalengerichten zusammenhängt. Ja, wenn ein Drittel der Vegetation zerstört wird, der Gewässer verseucht wird, Blut steht da zum Teil, ja, das sind schlimme Dinge. Sogar ein Drittel der Menschheit kommt um. Das ist kaum zu fassen. Auch das werde ich morgen nochmal aufgreifen, dass der Herr uns aber auch nicht zum Zorn gesetzt hat. Aber immerhin, wir sollen da nicht gefühllos leben, das mittragen und bewegen. Aber es darf nicht der Blick jetzt in die Zukunft uns so faszinieren, dass wir nicht mehr den Blick nach oben kriegen. Und ein anderes noch ist der Blick in uns hinein, in die Gefühlswelt. Glaube ist nicht Gefühl. Gefühle können hinterherkommen. Manchmal sind die Gefühle total gegen das, was Gott verheißen hat. Ich muss immer wieder in schwierigen Situationen sein Wort nehmen. Herr, du hast das zugesagt. Und mit diesem Wort rechne ich jetzt. Das will der Glaube wirken. Und dann haben wir den Blick auf ihn frei. Es kann so manches in uns auch emotional stark oder auch durch Ereignisse, die verarbeitet werden müssen, den Menschen prägen. Ja, wir haben jetzt, meine Frau und ich, in der letzten Zeit manche Gespräche gehabt. Und das könnte uns schon belasten. Ich sage ihr auch immer wieder, lass uns da aufschauen. Abgeben unserem Herrn, nicht gleichgültig, sondern dass wir es so bewegen, alle Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. So steht es in 1. Petrus 5, Vers 7 und auch in Philipper 4, Vers 6 und 7. Und die letzte Richtung, eine nach unten, das ist eine Art satanische Inspiration, dass man immer nur den Blick durch Ängste, durch falsche Vorstellungen negativer Art nach unten richtet. Da ein mutmachendes Wort aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder der gesunden Vernunft. Darum ist es wichtig, dass wir diesen Blick nach droben frei haben, dass wir da, wo wir schon zu Hause sind, unsere eigentliche Heimat haben. Und im Blick auf diese letzte Zielrichtung zum Abschluss heute, es kommt morgen auch nochmal, was ist denn nun das Ende des Glaubens? Eben, ich habe schon angedeutet, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen, wenn die Gemeinde Jesu Christi, diese Erstlingschar, von der ich in Epheser 1 gelesen habe. Die erwählt ist vor Grundlegung der Welt, die versöhnt ist mit ihm, die ein herrliches Erbteil hat, wenn sie ihm entgegengerückt wird, nach 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Da lese ich noch einige Verse weiter. Wir wollen nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr nicht betrübt werdet wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Und dann dies sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig geblieben sind bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Und nun wird diese Entrückung geschrieben und ich will diese vier Stufen eben auch nennen. Ja, da geht's aufwärts. Erstens, der Herr wird mit gebietenem Zuruf, dass wir das als erstes vernehmen. Dann mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen. Er kommt vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach die Lebenden, die übrig bleiben, werden zugleich mit ihm entgegengerückt werden in den Wolken, dem Herrn in der Luft, und werden alle Zeit bei ihm sein. Das sind die wunderbaren Gegenstücke zu dem, der Herr kam hinab, sieben Stufen hinab, und hier haben wir sieben hinauf. Ich will sie nochmal zusammenfassen, ja. Also, der gebietende Zuruf, die Stimme des Erzengels, da wird also alles dort in der Himmelswelt in Bewegung gesetzt und es ist die Posaune Gottes. Eine Posaune war im Zeitalter der Antike immer ein gewaltiges Signal, auch im Blick auf Aufbruch, wenn die Heere aufgebrochen sind. Dann er kommt hernieder vom Himmel, die Begegnung ist im Lufthimmel, das ist das vierte. Dann die Toten in Christus zuerst werden auferstehen, dann die Lebendigen ihm entgegengerückt werden, dem Herrn in der Luft, und sie sind dann alle Zeit beim Herrn. Etwas Wunderbares. Dann werden wir ihn sehen und der Herr wird mit seiner Gemeinde dann noch ein wunderbares Programm haben. Dazu sind wir gesetzt, das gehört auch zum Geheimnis des Willens, dass wir einmal mitherrschen und regieren. Wie das sein wird, ich weiß es nicht. Unter der Weisung unseres Herrn, so, dass diese Herrschaft aber eine Herrschaft ist über das ganze All, bis Gott sein wird, alles in ein paar Frommen. Entschuldigung, das steht doch nicht da, sondern in allen. Lassen Sie es mal wirken. Ja, eine wunderbare Perspektive. Also, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe auf ihn hingewiesen, wie er das praktiziert hat und wie wir davon lernen dürfen, indem wir im Glauben immer wieder auf ihn schauen. Möchte der Herr schenken, dass dieses Wort Frucht bringt. Amen. Wir wollen noch beten. Du treuer Gott und Vater, nimm von Herzen Dank, dass du uns in deinem Wort so viel Mut machst. Danke für die herrlichen Heilsperspektiven, die du uns schenkst. Möchte dieses Wort in unseren Herzen weiterwirken. Ja, damit rechne ich. Und du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Du lässt das Glaubenswerk nicht liegen. Und so dürfen wir uns auch freuen auf den wiederkommenden Herrn und dürfen wissen, Herr, dass du mit uns, mit deiner Gemeinde, dann auch mit Israel, ja mit der ganzen Schöpfung zurechtkommst, wenn auch durch manche Gerichtszeiten noch. Dir geben wir die Ehre, dir sagen wir Lob und Dank und dich beten wir an. Amen.